Ich lese es einmal zum Anfang einfach vor, hört einfach mal zu, aus Jesaja 55. Ein paar Verse, die mich immer wieder bewegen, berühren, ermutigen. Da sagt Gott: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Amen. Ich möchte auch noch mal beten, Herr Jesus, dass du auch heute Morgen Worte des ewigen Lebens zu uns sprichst. Ich bete, komm, Heiliger Geist, und sprich in unser Herz hinein. Wirke, was dir gefällt, heute Morgen in diesem Gottesdienst, Herr. Brich durch, durch unsere Dunkelheit, durch unsere Taubheit, unsere Trägheit. Herr, ich bitte dich, erbarme dich und berühre uns. Wir brauchen eine neue Berührung mit deinem Heiligen Geist. Amen. Amen. Das ist immer so ein krasser Graben, sage ich mal, zwischen der einen Tatsache: ohne Jesus können wir nichts tun, wir können uns abstrampeln, können machen und tun, können predigen, Lobpreisen, beten, fasten, 40 Tage, 100 Tage, und doch ändert sich nichts. Und dann auf der anderen Seite: er spricht ein Wort und es geschieht. Und wir können das nicht machen. Wir können das nicht bewirken. Wir können dieses Wort uns irgendwie nicht selber zusprechen. Und gleichzeitig sagt Jesus: eigentlich ist es doch schon gesprochen. Es ist doch schon da. Mach doch einfach die Ohren auf. Ich bin doch schon da. Geht mir manchmal so beim Predigen, dass ich dann denke: Herr, eigentlich sind schon so viele, viele Predigten gehalten worden, und in der Zeit des Internet haben wir stapelweise weltweit die besten Botschaften zur Verfügung. Also welches Wort soll ich denn jetzt noch sagen? Jesus, wir brauchen einfach dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen, dass du kommst. Und ich glaube, es war schon ein schöner Anfang, dass wir im Lobpreis das erleben durften, dass er zu unseren Herzen angefangen hat zu sprechen. Und es wäre ganz, ganz toll, wenn wir heute im Abendmahl da weitermachen. Und mein größtes Gebet ist, dass ich ihm jetzt nicht im Weg stehe und nicht zu viel erzähle. Das ist gar nicht so leicht. Wie macht man das? Wenn man erst mal anfängt, gibt es 1000 Gedanken. Man kann sich viele kluge Dinge ausdenken oder auch, da kommt sogar was. Ja, dass seine Herrlichkeit sein Licht durchbricht. Das ist die Predigt. Amen. Ich setze mich wieder. Komm doch mit deinem Licht, wenn es draußen trüber aussieht, Herr. Mal ganz kurz, um das noch nachzuliefern. Es wurde angemahnt, der eine oder andere sprach mich an: wir haben dich so lange nicht gesehen und wir haben gar nicht gewusst, wo du steckst und was du gemacht hast. Das gebe ich ganz kurz in einer Minute weiter. Ich hatte vor ungefähr 10 Wochen einen Bandscheibenvorfall, konnte mich 2 Wochen ungefähr gar nicht bewegen, habe mich dann operieren lassen. Ich meine, das war der 13. Mai. Da bin ich operiert worden, war eine Woche im Krankenhaus, dann war ich eine Woche wieder zu Hause. Dann war ich 3 Wochen in der Reha-Klinik, ganz, ganz toller Ort, Bad Freienwalde. Und ich habe wirklich was gelernt. Man hat mich dazu gezwungen, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Es war erstaunlich, als ich dort reinlief, der Transport setzte mich ab, kam ich an einem Ort, wo wirklich 50% der Leute mit Krücken oder Rollstuhl oder Rollator rumliefen. Also nichts gegen die Geschwister, aber ich dachte, hey, ich bin 41, was mache ich hier? Und ich lief dort in die Klinik und sagte, Leute, ich bin fit, ich kann schon laufen, ich gehe wieder nach Hause. Und dann drückten sie auf den Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl kam in einem Schneckentempo nicht. Dass ich dachte, ey, die Geduld. Das geht ja gar nicht. Dann ging die Tür auf und dann traten wir ein und dann setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung, dass ich dachte, ja, die haben an all die Leute, die gerade frisch an der Bandscheibe operiert sind, haben die gedacht, dass sich das ja nicht bewegt. Der kroch schneckenartig nach oben und ich wohnte im vierten Stock. Naja, dann wusste ich, Gott will, dass ich Geduld lerne. 3 Wochen habe ich da Reha gemacht, war traumhaft. Ich habe immer dort ein bisschen auf dem Grundstück rumspaziert. Das war mein Zimmerausblick. Den habe ich viele Stunden am Tag genossen, weil du kannst dort wirklich nicht viel machen. Bist umgeben von Wald. Und das ist auch die Aussicht, die ich 3-mal am Tag genießen durfte. Sie sagen, entspann dich und iss ordentlich vom Buffet. Ja? Und das waren meine Kollegen, denen durfte ich aber tatsächlich vom Herrn vorbereitet sehr viel Gutes von Jesus weitergeben in den 3 Wochen. Das war sehr schön. Und ab und zu habe ich auch mal Besuch gekriegt. Dann haben die den Garten der Klinik unsicher gemacht. Das war's schon. Das ist das Wort, was ich für heute mitgebracht habe, was mich bewegt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege, nicht eure Wege. Gott ist so ganz anders. Er hat immer Überraschung auf Lager. Er denkt ganz anders als wir. So viel höher der Himmel über der Erde ist. So viel höher sind meine Wege als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können es auch nicht erahnen. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, die guten Gedanken Gottes wirklich herauszufinden. Und das ist dieses Buch. Und deswegen wenden wir uns immer wieder an dieses Buch, die Bibel. Das ist, was ich in meinem Leben erlebt habe. Gott hat sich mir offenbart in seiner Gnade. Er hat direkt zu mir gesprochen, kam mit seiner Liebe, als ich 20 Jahre war, so heftig auf mich, dass ich ausgerufen habe, das ist es, was ich immer gesucht habe. Da kam eine Antwort vom Himmel, das kannst du haben, jeden Tag in deinem Leben, diese Liebe. Da habe ich gesagt, ja, das will ich. Und dann kam eine erstaunliche Antwort, dann besorg dir eine Bibel und fang an drin zu lesen. Das waren die Worte vom Himmel und das habe ich glücklicherweise gemacht, weil es so intensiv war, dass ich sagte, da muss ich drauf hören. Und dann habe ich aufgeschlagen, als ich das erste Mal die Bibel las und habe gelesen, Johannes 1, einfach aufgeschlagen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Bis heute stelle ich immer wieder fest, ich brauche das Wort, um Gottes gute Gedanken herauszufinden. Gottes gute Gedanken. Ich dachte, wenn du die 3G heute merken kannst, so wollte ich die Predigt nennen, Gottes gute Gedanken. Sag mal 3G. 3G. Gottes gute Gedanken. Gottes gute Gedanken, die sind so ganz anders, als wir denken. So ganz anders. Eine erstaunliche Bibelstelle ist für mich der Psalm 50. Ich meine, es ist Vers 21. Ich muss mal nachschlagen. Ich habe das da auch irgendwo später in der PowerPoint, aber ich will jetzt da nicht alles durchklicken. Psalm 50, wer eine Bibel da hat. Hat jemand eigentlich noch eine Bibel da? Gibt es sowas noch heutzutage in Gottesdiensten? Hat jemand sein iPhone griffbereit mit dem Bible-App? Sollten mal so kleine Stichprobe für morgen, wir haben Ältestentreffen, kann ich mal die Hände sehen. Wer hat alles irgendwas, wo er nachlesen kann, heute dabei? Nur so mal gucken, ob wir da mal Buße tun sollen. Ja, Paul, ich sagte jetzt nicht, wie viele Hände. Goma mich. Genau. Die Gnade des Herrn, seine Gedanken sind so viel höher als uns. Psalm 50, Vers 21, habe ich mal vom Herrn gezeigt bekommen. Sorry, dass der jetzt da nicht erscheint. Vielleicht kriege ich das weg. Dann ist das, stört das nicht. Ja. Da steht, das hast du getan und ich schwieg, sagt Gott zu einem gottlosen Menschen. Das finde ich ganz spannend. Und da dachtest du, ich, Gott, sei genau wie du. Also die Botschaft ist, du machst da so vor dich hin, Gott sagt nichts und du denkst, naja, Gott denkt genau wie ich. Und ich habe festgestellt, ein Grundproblem, um Gottes gute Gedanken wirklich zu verstehen, ist, dass wir denken, wir wüssten, wie Gott denkt. Das fängt an bei deiner Bekehrung, dass Menschen, die Jesus Liebe nicht erkennen, nicht ergreifen, zu denen ich ja auch gehörte, dass du denkst, Gott denkt bestimmt so wie du, über dich selbst. Also, wenn irgendjemand rauskriegt, wie es wirklich in mir aussieht, wenn jemand mich wirklich kennt, durch und durch und durch und durch, und ich glaube, es ist eine Grundangst, die wir alle haben, dann kann er mich gar nicht lieben. Wenn jemand die Tiefen meines Herzens entdeckt, dann kann er mich gar nicht lieben. Und ich habe festgestellt, das begleitet die allermeisten Christen immer noch irgendwie. Und mich auch immer noch. Wenn jemand wirklich weiß, wie dunkel es da manchmal in mir aussieht, dann kann man sich nur wegdrehen und davonlaufen. Das ist so ein ganz tiefes Gefühl. Und die allermeisten Menschen werden von Gott abgehalten, weil sie denken, Gott denkt, wie sie denken. Wenn Gott was Kaputtes sieht, wenn Gott Sünde sieht, wird ja auch immer so gepredigt, dann entsteht da eine Trennung zwischen uns und dem Herrn. Deine Sünden haben meine Ohren verstopft. Aber wisst ihr, diese gute Nachricht ist, dass Jesaja 59 nicht mehr gilt. Das höre ich ganz selten gepredigt, aber ich bin mal so kühn, es heute zu sagen. Jesaja 59 gilt nicht mehr. Kriege ich von irgendjemandem Amen? Gottes Ohren sind nicht mehr taub. Unsere Sünde hat keine Trennung mehr. Die ganzen Evangelisten, sorry, die predigen immer, dass da eine Trennung ist. Aber das ist ja das Wunder, dass Christian mit 20 Jahren in den Gottesdienst gehen kann und denken kann, Christen sind dämlich, die Bibel ist das langweiligste Buch der Erde, der Name Jesus ist blöd und Gott sagt, ich liebe dich, ich möchte jetzt mal mit dir reden. Und da war keine Trennung. Gott hat nicht gesagt, Christian, ich liebe dich so sehr, aber ich habe leider keine Chance, mit dir Kontakt aufzunehmen, solange du nicht Buße tust. Ist eine krasse Botschaft, aber ich habe nicht Buße getan, sondern Gottes Güte hat mich zur Umkehr geleitet. Amen. Ich habe nicht Buße getan und dann hat Gott erbarmt, sondern Gott hat sich erbarmt, hat mir seine Güte gezeigt und genau das möchte er mit dir tun. Und so oft, wir können es nicht glauben. Und Gott sagt uns hier, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das gilt über dich selbst. Du denkst, ich bin zu mies, zu verloren, zu dreckig, zu undiszipliniert, ist so eins meiner Lieblingsanklagen für mich. Gott kann mich gar nicht gebrauchen, nicht wirklich in der Fülle, ich bin einfach zu undiszipliniert. Ich weiß nicht, ob noch jemand außer mir das Problem hat, aber bei mir gilt es. Und ich denke, Gott kann mich gar nicht wirklich gebrauchen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wenn wir über uns selbst nachdenken, über andere Menschen, wenn du dann die Schrift liest, stellst du fest, Gott gebraucht andere Menschen wie Mose. Einen, der so temperamentvoll ist, dass er einen Rappel kriegt und jemand anders totschlägt. Du sagst, Moment mal, der Herr ist sanftmütig und demütig. Jesus war voller Sanftmut. Wie kann der denn einen Mose gebrauchen? Ich kann dir nicht alles erklären, aber ich weiß, er kann. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Dann gebraucht Gott einen David und es ist wirklich eine absolut herausfordernde Geschichte. König David, wir alle singen so gern die Psalmen, Psalm 23, Juhu, Psalm 50, 51, ja, schaffe in mir ein reines Herz. Aber dennoch, die Gemeinde Jesu ist bis heute überfordert, wenn ein David, ein Mann wie David dasteht, begeht Ehebruch, dann wird seine Sekretärin auch noch schwanger und dann begeht er auch noch Mord. Und dann sagen wir, so einen kann Gott doch nicht gebrauchen. Damit ist nicht gesagt, dass Gott Mord oder Ehebruch gut findet, sondern dass Gott irgendwie anders schaut. Nicht? Dass Gott das Herz anschaut. Der Mensch sieht, was vor Augen ist und Gott schaut unser Herz an. Und ich glaube, da ist diese kleine Sehnsucht in Marvin, dass er sagt, ey, ich finde Jesus cool. Und damit kann Jesus arbeiten. Und der ganze Mist, den du vielleicht seit deiner Bekehrung schon gemacht hast, preist dem Herrn, dass er es nicht in ein Buch alles aufgeschrieben hat und immer sammelt, sondern preist dem Herrn, du hast doch Jesus angenommen, ne? Und Gott schaut auf Jesus in dir. Sagt, mein Sohn hat dafür bezahlt. Wenn Gott Menschen anschaut, dann schaut er durch die Augen von Jesus. Dann schaut er durch das Kreuz hindurch. Er schaut dich an durch das Kreuz hindurch und er schaut auch deinen Nächsten an durch das Kreuz. Um eins würde ich heute Morgen hier ringen mit diesen Worten zu diesem ersten Punkt, Gottes Gedanken so viel höher. Wenn du nur heute entscheidest, zu verstehen, dass Gott so ganz anders denkt und dass eine Ehrfurcht, ein Respekt in dein Leben kommt, dass du nicht einfach sagst, ich weiß schon, was Gott denkt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Wisst ihr, ich habe meine ganz starke Erfahrung gemacht, nachdem ich ungefähr ein halbes Jahr bekehrt war. Und ich war sicher, ich wüsste, welches die Frau ist, die Gott mir gegeben hat. Weil ich war ja 2 Jahre schon vor meiner Bekehrung in sie verliebt gewesen. Und ich hatte ihr schon einen Heiratsantrag gemacht. Und dann war mein Gebet, Herr, jetzt muss nur noch die Kerstin sich bekehren und dann ist alles paletti. Und wisst ihr, ich habe ein halbes Jahr lang nicht ein einziges Mal gefragt, ob das Gottes Wille war. Es war absolut klar, weil das habe ich an meinen Gefühlen erkannt. Ja, denkt mal daran, wie ihr wart, als ihr jung wart. Das war dir vollkommen klar. Und dann ungefähr nach einem halben Jahr, werde ich nie vergessen, in irgendeiner Zeit des Gebets war so plötzlich ganz deutlich die Gegenwart Gottes und er sprach zu meinem Herzen und sagte, Christian, wer sagt eigentlich, dass das die Frau ist, die ich dir gegeben habe? Wer sagt das eigentlich? Und als er so zu mir sprach, dachte ich, irgendwie ist er eine andere Stimme als die Stimme, die zu mir sagt, dass das die Frau ist, die Gott mir gegeben hat. Klingt ganz anders. Und dann sagte er zu mir, lass sie doch einfach los. Da dachte ich, okay, lass ich los. Werde ich einfach weiter für sie beten. Da hat er gesagt, nein, bitte nicht. Stell dir mal vor, Gottes Gedanken. Er sagte, hör doch bitte auf, für sie zu beten. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott sowas sagt? Ja. Das ist nämlich die einzige Art und Weise, wie ich von dieser Frau wirklich loslassen kann. Du kannst niemanden loslassen, für den du jeden Tag auf den Knien liegst und sagst, aber bitte, rette ihn doch. Nee, du musst erstmal loslassen. Da sagt doch tatsächlich der Vater im Himmel, hör doch mal auf, für sie zu beten. Ich mache das schon. Kannst du dir vorstellen, dass Gott was tun kann, ohne dass du betest? Kann er. Seine Gedanken sind ganz anders. Manchmal sagt er, komm, hör doch mal einfach auf mit dem Stress. Du betest immer für deinen Ehepartner, für deine Eltern oder wen und du betest und machst und tust und Gott sagt, entspann dich doch mal und geh mal mit denen eine Pizza essen. Geh doch einfach mal mit denen nett eine Pizza essen und entspann dich mal. Die verkrampfen sich derartig, die lernen mich nie kennen, wenn du so weitermachst. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Noch was bei dem Vers will ich zu bedenken geben. Wir Christen machen ganz, ganz oft leider den Fehler, dass wir denken, was Gott denkt über die Art, wie er handelt, wie er angebetet werden möchte, wie er sich Gottesdienst vorstellt und wie er sich Gemeinde vorstellt. Und ich kann auch da nur sagen, es ist ein ganz schlimmer Fehler, bloß weil wir nichts von ihm hören, dass wir denken, er ist wie wir. Gebt mal Beispiel, die allermeisten Leute, die über Gott denken, die denken, wenn, die fangen jedenfalls so an, so starten die meisten von uns, wenn Gott angebetet werden will, dann in Ehrfurcht, mit Stille und dass wir uns vor ihm verbeugen. Habe ich auch so angefangen. Ich habe 3 Monate nach meiner Bekehrung überhaupt kein lautes Gebet gesprochen, gar nichts. Und dann liest du die Bibel und plötzlich siehst du in dem Psalm, klatscht in die Hände ihr Völker alle, jauchzt, jubelt dem Gott unserer Jubelfreude. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir mal ein Zeichen geben. Ich glaube, bei den meisten von uns ist das ein echter Durchbruch, wenn du mal begreifst, Gott mag das, vielleicht haben einige es noch nicht begriffen, dass seine Kinder so richtig laut jubeln. Hat das schon mal jemand von euch erfahren? Wenn du das noch nicht erfahren hast, du musst das erfahren. Das steht in der Bibel, die Leute in der Bibel haben das erfahren. Josaphat zum Beispiel oder bei Jericho, richtig laut. Gott selbst, lies mal den Bundesschluss am Sinai. Du denkst, der Gott, dem wir dienen, der kommt dann so ganz soft auf Engelsflügeln auf den Berg Sinai runtergesurft. Und dann liest du das in 2. Mose 20, ein Lärm auf diesem Berg, dass die Leute das nicht ertragen konnten. Das passt doch so zu dem Lobpreis von vor 2 Wochen, bei manch einem der Feedback, was ich gehört habe. Das war so, wenn du beim Sinai dabei gewesen wärst, hättest du dir die Ohren zugehalten. Nebenbei kleiner Tipp von der Anbetungssection, wenn es euch mal zu laut ist, Ohren zuhalten funktioniert. Die Dezibelzahl wird deutlich leiser. Es funktioniert wirklich und man kann trotzdem Gott anbeten. Ich mache das manchmal sehr gern, weil ich habe das gelernt mit 7 Kindern, wenn ich beten will. Einfach Finger in beide Ohren stecken und dann kann man sich auch besser auf den Herrn fokussieren. Amen? Aber das finde ich extrem wichtig und weil wir nicht immer nur theoretisch reden wollen, fordere ich da euch einmal heraus, wir müssen einmal jetzt aufstehen und Gott richtig laut jubeln. Ja? Ihr braucht doch nicht die ganzen biblischen Beweise. Allein Psalm 150, alles was Atem hat, Pauken, Trompeten, Zimbeln. Wir bräuchten jetzt eigentlich einen Schlagzeuger, der so richtig laut trommelt und dann alle jubeln. Aber vielleicht, Matthias, kannst du einfach mal auf die Djembe da oder auf die Conga hauen oder irgendwas. Und wir stehen einmal auf, nur damit wir die praktische Übung nicht vergessen, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und wir loben ihn mal, natürlich mit dem Herzen, ja? Aber in diesem Gedanken, steht doch hier auf, in diesem Gedanken, er hat gesiegt, er hat es vollbracht, er ist wirklich würdig, ja? Wollen keine Show machen, aber er ist wirklich würdig, dass wir ihm jubeln als König Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus, wir wollen dich ehren. Jesus! 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 Halleluja! 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 Amen! Amen! Halleluja! Jawohl! Halleluja, da muss man sich manchmal zu durchringen. Das tut gut, als ich das erste Mal für Jesus getanzt habe, da habe ich mich richtig blöd gefühlt. Und da hat der Herr mich erinnert, wie ich auf Partys als Teenager getanzt habe. Sagte, ey, was du schon getanzt hast für den Teufel, dann wird das langsam Zeit, dass du für mich tanzt. Und ich mache das noch viel zu selten, wenn ich an König David denke. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und ich mache euch wirklich Mut. Wir können den religiösen Geist nur raushalten aus unserem Leben, wenn wir erkennen, er ist Gott, nicht wir. Lass uns nicht den Fehler machen, dass wir denken, wir wüssten, wie Gott denkt. Lass uns einfach da Respekt haben. Wenn man denkt an die Erweckung von Toronto oder hört von Todd Bentley, ein Mann, der komplett tätowiert ist. Ich sage euch ehrlich, ich finde die Tattoos auf seinen Armen auch hässlich. Gefällt mir nicht. Aber Gott gebraucht ihn trotzdem. Und er hat sich die Tattoos sogar nach seiner Bekehrung machen lassen. Und dann sagen Leute, das geht gar nicht. Kann Gott durch Frauen predigen? Ja, die Geschichte hat es bewiesen. Warum gibt es manche Bibelstellen? Warum ist alles nicht so klar? Ich glaube, weil Gott unser Herz da prüfen will. Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Er möchte uns demütig halten und er möchte, dass wir Menschen nicht über die Schrift herrschen, sondern dass wir uns vor der Schrift beugen und sagen, ich weiß nicht alles. Deine Gedanken sind höher. Versteht ihr das? Das möchte er, dass wir das lernen. Vers 10. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie fruchtbar macht und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. Und dann geht es weiter, so wird mein Wort sein. Ich will diesen Vers nochmal kurz anschauen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege nicht unsere Wege. So viel höher als der Himmel über der Erde ist, sind seine Gedanken als unsere Gedanken. Und ich hatte euch ein paar Bilder mitgebracht, wo mir das mal wieder so klar geworden ist. Ein paar Geschichten. Gottes Gedanken entdecken wir aus dem Neuen Testament. Da sitzt ein junges Mädchen, sie heißt Christine, liest im Neuen Testament, ist auf Methadon, kifft nur ab und zu mal. Und es war so erstaunlich, ich hatte erzählt, wir haben vor 2 Wochen ein Konzert in der neuen Nazareth-Kirche gemacht. Auch hier Gottes Gedanken. Diese Kirche ist seit Jahren fast leer, also von der Gemeinde Gottes her, nur noch 20, 30 Leutchen. Gott sagt, dieser Mann, der Terry McAlmon, soll kommen. Und sie war voll an dem Freitagabend. Die Kirche war voll. Auch auf den Emporen standen Leute. Wir haben gesehen, Gottes Gedanken, da kriege ich diesen Anruf von einem Freund, willst du nicht den Terry McAlmon auch nach Berlin einladen? Und ich denke, Terry McAlmon, du, ich habe jetzt anders an der Backe. Ich werde operiert. Ich kriege den Anruf, da liege ich mit Bandscheibenvorfall bewegungsunfähig zu Hause. Und da sagt jemand, willst du nicht den Terry McAlmon einladen? Und der Heilige Geist sagt, doch, doch, das passt schon. Du wirst operiert, bist in der Reha, kommst du genau wieder raus und dann klappt das. Okay. Dann haben wir 350 oder 400 Leute in der neuen Nazareth-Kirche. Oh, Gott will nicht nur ein Event. Beziehungen sind gewachsen. Wir haben so viele Geschwister, haben sich dort getroffen. Das war ja ein übergemeindliches Ding. So viele Geschwister haben sich da getroffen. Und so ein Beispiel, wo ich denke, wie Gott ist. Jetzt morgen Abend kommen Sigrun und Detlef Tschech mal zu uns nach Hause. Die sind seit 15 Jahren, du kennst sie wahrscheinlich vom Hören sagen, seit 15 Jahren in der Stadt hatten die Leuchtturmgemeinde gegründet. Gute Freunde waren da. Wir haben nie Kontakt mit ihnen gehabt. Jetzt machen wir dieses Konzert. Und dann der Junge von ihnen, der 17-Jährige, lernt meine Tochter auf dem Konzert kennen. Dann fahren die mit uns auf Mandelzweig-Freizeit, war der 2 Tage mit uns zusammen verreist. Jetzt kommen die uns besuchen. Gottes Gedanken. Er möchte Beziehung bauen. Aber noch viel stärker. Wir sind abends um 12 oder 12:30 bin ich zu Hause. Am nächsten Samstag müssen wir die Kirche wieder aufräumen. Und Samstag nach dem Konzert komme ich aus der neuen Nazareth-Kirche, bin der Letzte, schließ die Tür ab, steig in mein Auto ein. Und ihr kennt dieses Mädchen nicht, aber diese Christine, die hat unter anderem mal mit mir zusammen in unserem Gebetsraum in der Seestraße vor dem Herrn, vor einem Altar gekniet und hat unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben. Meine Tochter Sarah war damals 8 Jahre alt und hat für sie gebetet. Und die Gegenwart Gottes war so stark im Raum, dass auch die Sarah anfing mit 8 Jahren zu weinen. Und die Christine ging raus und sagte, ich kann ihn spüren, ich kann ihn spüren. Jesus ist direkt, der hält meine Hand, der hält meine Hand. Und dann vor 2 Jahren, ungefähr 2 Jahren, hören Martin und ich sowohl auf dem Leopoldplatz als auch auf dem Franz-Neumann-Platz die Botschaft, Christine ist tot. Selbstmord oder Überdosis, ich weiß nicht, was das war. Jeder auf dem Leopoldplatz und jeder auf dem Franz-Neumann-Platz wusste, sie ist tot. Und sie ist auch noch auf einem kleinen Video von Teen Challenge, ist sie auch mit drauf und gibt noch Zeugnis, dass sie Jesus lieb hat. Und wir sitzen da und denken, das kann doch nicht sein. Wieso ist sie tot? Wieso lässt Gott sowas zu? Und am Samstag um 2 Uhr komme ich aus der neuen Nazareth-Kirche. Und das Mädchen, von dem alle wussten, sie ist tot, sitzt dort an der neuen Nazareth-Kirche und liest im Neuen Testament. Und ich dachte, krass, Vater, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Du schickst mich zur neuen Nazareth-Kirche, wir räumen alles auf und wenn ich fertig bin, am Ende, das war für mich so, als ob ich Lazarus sehe, nachdem der tot war. Ich mache das Fenster und sage, da sitzt ein Toter. Ich meine, dieses Gefühl, ich weiß nicht, man kann es ganz schwer beschreiben, weil wir waren uns sowas von sicher, dass sie tot ist. Und du denkst, jemand ist 2 Jahre tot und plötzlich sitzt er da und liest im Neuen Testament. Ist das nicht krass? Wollen wir Jesus mal einen Applaus geben? Halleluja! Und sie liest dort und sagt, Jesus ist der sie nie im Stich lässt. Ja. Sie war 2 Jahre im Gefängnis und man hat eben Müll erzählt über sie. Und ich habe eine Geschichte, die mich bewegt. Ich habe davon schon mal erzählt, wir sind in unser Haus eingezogen vor 2 Jahren und dann kam ein starker, krasser Winter, so ein paar Mal so minus 20 Grad vor 2 Jahren und wir kennen uns ja mit Garten noch gar nicht aus und im März kam dann mein Schwiegervater und hat verschiedene Rosenstöcke so aus dem Garten rausgeholt, die absolut mausetot waren. Und dann hat er die da irgendwo an den Zaun geschmissen. Und irgendwann, weiß ich nicht, August, September, habe ich da nochmal ein bisschen aufgeräumt. Dann dachte ich, was liegt denn hier rum? Das war also vor 1,5 Jahren. Und dann kam bei dem einen, 3 Rosenstöcke, die einfach nur schwarz und tot und trocken aussahen. Und die haben dort ein halbes Jahr gelegen, den ganzen Sommer über. Kam bei dem einen der Gedanke, na, ich könnte mal einen Test machen. Der Herr kann doch das Tote wieder lebendig machen. Schadet doch nichts. Einpflanze ich einfach mal wieder ein und bete. Ich habe das Ding eingepflanzt und im nächsten Jahr, beim Frühling, kamen tatsächlich grüne Zweige raus. Aber es war noch keine Blüte da. Das Ding hat gewachsen, da habe ich mich gefragt, wird das Ding jemals wieder blühen? War ja schon ein absolutes Wunder. Ich hatte auch davon schon mal berichtet, dass diese Rose wieder getrieben hat. Aber wir haben sie noch nie blühen sehen. Und jetzt, als ich aus der Reha wiederkam, war die erste Rose, eine ganz feine, die ist jetzt schon fast ein bisschen welk, aber ganz aufgeblüht. Und die nächsten Blüten sind jetzt auch aufgegangen. Absolut erstaunlich. Wir schauen was an und sagen, es ist tot. Gott schaut es an und sagt, das wird leben und duften und Wohlgeruch verbreiten. Ich muss mal schauen, ob ich das andere noch finde. Der andere Bild war auch so spannend. Wir hatten in diesem Garten, hatten wir, als wir reinkamen in das Haus, ganz hinten links eine komplette Müllecke. Alles, was nichts taugte, Gestrüpp, altes Holz, Dreck, wurde in die hinten links, in die letzten 4 Quadratmeter dieses Gartens, war das alles geschmissen worden. Und die Familie, die vorher gewohnt hatte, die hatten so versucht, dies und jenes noch zu schaffen. Garage haben sie aber alles nicht gepackt. Und dann diese jahrelange, jahrzehntelange Müllkippe, die war dort. Und wir haben da ein Dreivierteljahr gewohnt, immer wieder gedacht, ach Mensch, was können wir denn hier ein bisschen schöner machen, irgendwie. Und dann eines Tages plötzlich ganz klar ein Wort von Gott, eine Vision, Mensch, bau doch hier ein Gartenhäuschen hin. Und das ist manchmal so, eine Idee kommt, dann sagt der Herr, guck mal, du hast doch noch da den runden Balken und dann nimmst du diese alten Eisenbahndielen, die machst du unten und dann einen so einen Querbalken. Und dann, wo haben wir das Bildchen? Doro und ich haben innerhalb von 5 Tagen immer so jede freie Minute genommen und haben gemeinsam als Ehepaar, wirklich gemeinsam, haben wir die Müllhalde des Gartens zu dem schönsten Ort des Gartens gemacht. Da unten die Steine, das Ding da rein. Nicht besonders professionell, aber hat bisher jeden Wind überstanden. Ja, der eine Balken 50 Zentimeter in die Erde tief und ein Dachdecker hat auch nochmal nachgeguckt, ob man es so lassen kann. Es hat uns richtig Spaß gemacht und ich finde es so spannend, wenn der Herr auf eine Müllhalde schaut. Ja, wir Menschen schauen einen Ort an und sagen, Müllecke, pack noch mehr Müll drauf. Kannst du vergessen, ab in Schrott. Und der Herr schaut uns an und sagt, Müllhalde, da möchte ich den Garten Eden draus machen. Da möchte ich den Garten Eden draus machen. Das ist, wo haben wir das? Hier, sorry. Hier ist es. Das ist eine ganz klare Verheißung vom Herrn. Wenn er deine Müllhalden in deinem Leben sieht. Damit schließe ich, glaube ich, einfach. Ich lasse mal die anderen Punkte weg. Wenn er deine Müllhalde sieht, dann hat er ganz andere Gedanken, als du denkst. Gott hat ganz, ganz gute Gedanken. Und wenn er die Müllhalde der Gemeinde Jesu in Berlin oder Deutschland sieht, verglichen mit der Welt, sag mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Welt als Garten vorstelle, ist Deutschland wahrscheinlich geistig gesehen die linke hintere Ecke. Könnt ihr mir folgen? Wenn wir so die Menge der Zeichen und Wunder und wie das Evangelium sich gerade so gewaltig ausbreitet in unserer Gesellschaft, nicht wahr? Es ist sowas von Müllhalde, wenn nur noch darüber ihr wisst, was öffentlich diskutiert wird, wo wir stehen. Es ist einfach krass. Wir können feststellen, es wird nicht über die 10 Gebote nachgedacht. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht mehr darüber nachdenkt, wie man Gott ehrt. Wie man die Ehe nicht bricht. Ich bin gar nicht so informiert. Ist das schon legalisiert, dass man die Pille einfach ohne Rezept in der Apotheke oder war das nur in Amerika? Ich glaube, in Amerika ist es durch. In Amerika ist es durch, dass 16-jährige Mädchen einfach am nächsten Morgen in die Apotheke gehen können und eine Pille nehmen können, die den Embryo dann sofort wieder entsorgt. Das ist in Amerika durch, zumindest in einigen Bundesstaaten. Gott schaut auf Müllhalden, er schaut auf Wüstengebiet und er hat nur einen Gedanken. Wie kann ich daraus den Garten Eden machen? Und das verwüstete Land, Hesekiel 36, Vers 34 bis 36, soll bebaut werden, statt dass es als Einöde da liegt, vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben werden, erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. Ich glaube, dass wir aus der Schrift erkennen können, dass Gott über jeden Einzelnen von uns, über unsere Stadt und über unser Land so denkt, dass er der Gott ist, der aufbauen möchte, wenn er etwas Verwüstetes sieht. Und ich glaube, was wir heute Morgen machen können, habe ich mich gefragt, wie können wir jetzt reagieren? Ich glaube, dass wir den Regen Gottes einladen können. Es heißt ja in dieser ganzen Jesaja-Stelle, fruchtbar wird dieses Land, wie der Regen vom Himmel fällt und der Schnee kommt. Ich glaube, dass wir anerkennen können, wir selber werden dieses Problem nicht lösen. Amen. Das ist Punkt 1. Du guckst dir die Müllkippe in deinem Leben an, du guckst dir die Müllkippe in der Gemeinde an und die Müllkippe in unserer Gesellschaft und du sagst, wir werden es nicht lösen. Aber dann gucken wir auf den Herrn und er sagt, ich will einen Regen schicken, der dieses Land fruchtbar macht. der dieses Land tränkt, dass es wieder aufsprießen wird. Und dieser Regen wird mein Wort sein und mein Geist. So wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zurückkehren. Und das ist meine Hoffnung. Ich sage euch, wenn ich auch mich selber angucke, ich sage, Herr, ich pack's nicht, meine Ungeduld abzulegen. Ich pack's nicht, meine Undiszipliniertheit abzulegen. Aber Herr, ich komme immer wieder in deine Gegenwart. Und ich sage, ich brauche den Regen. Ich brauche den Regen. Und ich möchte euch auch hier ermutigen, ich glaube, dass wir eine Haltung einnehmen können, die mehr ist als nur so eine Passivität, na Herr, ich kann nichts ändern, mach mal irgendwas. Wenn es regnet, regnet es halt. Und wenn Sonne scheint, scheint halt die Sonne. Sondern ich glaube, dass Gott eine Zusammenarbeit mit uns erwartet. Ich glaube, dass er das erwartet. Und ich habe gedacht, die richtige Haltung eines Regenmachers, so habe ich mal gesagt, ein Rainmaker, ja, oder Jesus der Rainman, kann man sich vielleicht auch sagen, Jesus der Regenbringer. Die richtige Haltung ist, wenn wir auf Elia schauen, da heißt es von ihm, er kniete sich hin und tat den Kopf zwischen seine Knie. Und dann betet er 7-mal, nicht nur einmal, nicht nur 2-mal, er betete 7-mal, dass es wieder regnen möge. Er betete. Er hat nicht nur gesagt, Herr, ich sehe hier eine Müllkippe, Herr, ich weiß, du willst daraus einen Garten Eden machen, mach doch. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, Herr, ich sehe hier eine Müllkippe in Israel und ich bitte dich, komm mit deinem Wirken. Und wenn das 3,5 Jahre Gericht bedeutet, dann bring das Gericht. Stoppe den Regen. Und wenn die Zeit reif ist, dann bring den Regen, damit das Land wieder fruchtbar wird. Wir können auf unsere Knie gehen. Und können sagen auch in unserem eigenen Leben, Herr, ich kann nichts tun, aber bitte komm mit deinem Wort, komm mit deinem Regen, komm mit deiner Gegenwart und richte dein Reich in mir auf. Amen. Und dann ist es so, ich finde das ein ganz wesentlicher Unterschied, dass wir uns aufmachen, anerkennen, seine Gedanken, nicht unsere Gedanken, Müllkippe ist nicht zum Verrotten gedacht, sondern damit ein Garten Eden draus wird, dann machen wir uns auf wie Gideon. Der hat das auch erfahren, ja. Gideon dachte über sich, so wie Philipp vielleicht, ich bin noch viel zu klein, ich bin noch viel zu jung, das ist sowieso alles nichts für mich. Gideon dachte, ich bin viel zu klein, ich bin viel zu gering. Gottes Gedanken ganz anders, du mächtiger Streiter, du mächtiger Kämpfer, geh und rette Israel. Völlig andere Gedanken. Dann sagt Gideon, alles klar, mach ich. Macht sich eins mit dem Plan Gottes, dann habe ich entdeckt, fehlt uns noch eins, wenn wir dann uns aufmachen und wir fangen an zu beten, Herr, sende den Regen, schick den Regen, dass wir dann auch wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, aber nur dein Regen und nur dein Regen, nur dein Wort kann es tun. Es ist so eine klassische Tendenz von denen, die für Erweckung beten, dass wir irgendwann in diese Sparte reinkommen, dass wir 30.000 Leute sammeln wollen oder 33.000 besser, nicht? So ein klassischer Fehler, dass man auf die 33.000 wartet und sagt, wir müssen nur genug zusammenkriegen, dann wird es endlich starten. Das ist auch ein klassischer Fehler, wenn wir Gemeinde anschauen. Wenn wir es schaffen, ein Leitungsteam aufzubauen und ein paar Dienstkreisleiter einzusetzen, die es wirklich gerafft haben, wenn wir das nur schaffen, dann. Und dass wir hier wieder sagen, Vater, mach es auf deinem Weg. Mach es so, wie es dir gefällt. Wir geben es dir einfach hin. Sende dein Wort, sende Jesus. Amen. Danke euch fürs Zuhören. Ich möchte euch noch ein Lied vorsingen als Einladung. Danach übergebe ich wieder an Matthias. Das ist